SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD Dings, dem Vorwärts-Podcast. Mein Name ist Jonas Jordan und ich glaube, meinen heutigen Gast brauche ich kaum vorstellen. In der SPD ist er seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, bekannt als der Mann mit dem Zollstock. Herzlich willkommen, Lothar Binding.
Hallo Jonas, ja, hier ist der Lothar Binding aus Heidelberg.
Ja gut, wir haben so überlegt, als wir nochmal über weitere Gäste bei dem Podcast nachgedacht haben, eigentlich ein Mann ist prädestiniert dafür, weil diese Idee dieses Podcasts anhand eines Gegenstandes Politik zu erklären, die SPD zu erklären, die SPD-Mitgliedschaft, das ist ja bei dir seit vielen Jahren mit dem Zollstock gang und gäbe. Wie kommt das eigentlich?
Ja, ich habe eigentlich immer versucht, bestimmte Zusammenhänge etwas genauer zu erklären. Und da merkt man, wenn man zu lange braucht, dann können die Leute nicht lang genug zuhören, weil sie in Eile sind, eigene Gedanken haben. Also die Erlebnisdichte vieler Leute ist so hoch, dass sie die Zeit nicht haben. Und deshalb ist so eine verkürzte Darstellung, die man optisch unterstützt, sehr hilfreich. Und da ich ja eine Lehre als Starkstromelektriker gemacht habe und infolgedessen auch einen Kurs in Metallkunde, und da braucht man den Zollstock sehr oft, war ich halt vertraut mit dem Zollstock und hatte den dann das erste Mal im Bundestag eingesetzt, als es um den Vorwurf ging, die SPD könne nicht mit Geld umgehen, das sehe man ja an den Schulden. Und ich habe dann einen Zollstock eingefärbt in den verschiedenen Farben, nämlich schwarz, rot, gelb, war damals sozusagen die entscheidenden Farben und konnte dann sehr schön plastisch machen, dass die größte Schuldenlast durch die CDU entstanden ist. Also zumindest dieser Vorwurf ließ sich damit sehr schön entkräften und das haben die Leute dann auch sehr schnell aufgenommen. Wobei ja meine Position zu Staatsschulden so ist, dass sie im Grunde nicht schlecht sind, es sei denn, sie dienen dazu, den Armen Steuern wegzunehmen und den Reichen Zinsen zu geben.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Lass uns erstmal über deinen Weg in die SPD sprechen, weil da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis von deinen Anfängen als Starkstromelektriker. Du bist, habe ich gelesen, mit 16 Jahren in die SPD eingetreten, als du gerade deine Lehre gemacht hast in Kassel. Gehörte das damals mit dazu? Ich trete in die Gewerkschaft ein, ich trete in die SPD ein oder wie kam das bei dir?
Ja, das stimmt zu 50%. Also wenn ich in der IG Metall aktiv wurde und Jugendvertreter, also Jugendvertreter ist ja damals sowas gewesen wie der Personalrat für die Auszubildenden, war ich dann Jugendvertreter, das war dann klar, das geht ohne Gewerkschaft nicht gut, weil man gar nicht das Wissen hat, die Kompetenz. Und die zweite Hälfte allerdings, die hängt mit meinen Eltern zusammen. Bei uns wurde eigentlich sehr stark zu Hause politisch diskutiert. Mein Vater war im Gemeinderat, war im Kreistag und hat sich oft über bestimmte Dinge in der Gesellschaft aufgeregt. Und da ging es, muss man sagen, sehr stark um die Themen, ja, heute würde man einfach sagen, Gerechtigkeit und Frieden. Aber das ging natürlich dann sehr konkret im Einzelnen darum, wer eignet sich was an, wer hat welchen Einfluss, wer hat welche Macht. Und damals hat sich mein Vater öfter mal über Adenauer aufregen müssen und das kam natürlich zu Hause dann unmittelbar an den Tisch. Also so war es naheliegend, dass ich eintrat. Meine Mutter war Aufsichtsrätin bei Coop, weil sie sich da sehr stark um die Preisgestaltung innerhalb des Konsums gekümmert hatte. Also deshalb war es sehr naheliegend einzutreten. Und eigentlich sind sozusagen meine Eltern und mein gewerkschaftlicher Hintergrund zu 50% beteiligt.
Jetzt haben ja viele in den vergangenen Folgen dieses Podcasts schon erzählt, also gerade Menschen, die nicht über den akademischen Weg in die SPD kamen, sondern erstmal klassisch eine Lehre gemacht haben, gewerkschaftlich organisiert waren und dann in die SPD kamen, dass sie so ein bisschen, als sie dann bei den ersten Juso-Sitzungen waren, so einen kleinen Kulturschock hatten aufgrund der vielen theoretischen Diskussionen. Wie war das bei dir damals?
Ja, bei mir war es, ich würde fast sagen, umgekehrt. Also mein Vater hatte mich mitgenommen auf verschiedene Versammlungen der SPD in einem relativ großen Dorf nahe Kassel, also Sandershausen heißt der Ort. Und dort ging es um kommunalpolitische Themen, sehr stark auch darum, ob die Hundesteuer angehoben werden sollte oder nicht, weil sich viele Eltern geärgert hatten über den Hundekot und dann sollte die Anzahl der Hunde im Dorf sozusagen vermindert werden. Und da war die Idee natürlich, Hundesteuer zu erheben. Und das hat mich nicht begeistert. Also das war kein Thema, das mich fasziniert hat. also die Frage, die ich vorhin ansprach, Gerechtigkeit, da ging es natürlich sehr stark um die Arbeitswelt, weil eben, ich habe bei Siemens gelernt und da wurde so jede Ungerechtigkeit eigentlich unter dem unter der Überschrift, das Haus Siemens ist eine große Familie und so versteckt, aber in Wahrheit gab es doch eine Reihe von Dingen, die uns nicht gefielen und das war dort wenig Thema. Und mein zweites Thema, ich war schon auf dem Weg, auch in Richtung Kriegsdienstverweigerung zu überlegen. Die Friedensfrage spielte auch keine große Rolle, sodass ich dreimal mitgegangen war und dann viele Jahre nicht mehr aktiv war. Bin zu keiner Versammlung mehr gegangen und ich fand es einfach langweilig und öde. Da waren auch viele Leute, also ich bin ja heute, werde ich gleich 74 und damals waren steinalte Leute, die da saßen, so um die 45. Also das passte einfach nicht. Ich bin dann später wieder aktiv geworden, als es um eine Verkehrsberuhigung in Heidelberg ging und dann allerdings relativ massiv auch aktiv geworden bei den Jusos und auch in der Partei.
Wie war das eigentlich für dich? Du bist ja in Kassel in Nordhessen groß geworden, bist dann zum Studium nach Heidelberg gekommen, wo du bis heute lebst. Gab es da innerhalb der SPD auch Unterschiede, die du festgestellt hast?
Ja, also in Kassel war es ein gutes Stück bodenständiger, würde man vielleicht sagen. Also eigentlich hat mir das sehr entsprochen, wie dort argumentiert wurde. Allerdings bin ich dann stärker zur IG Metall orientiert gewesen, weil dort waren mir die Themen näher. Und parallel zu meiner Mitgliedschaft in der IG Metall und zur SPD bin ich Mitglied in der DLRG geworden. Und jetzt wird jeder denken, das ist Wasserrettung, das stimmt auch. Ich war ein Schwimmer im CSK 98, habe dann Rettungskurse gemacht in der DLRG und so weiter, war dann auch Jugendleiter. Und da ist jetzt eine enge Verbindung zur Politik entstanden, auch über meinen Vater natürlich, weil wir wollten in unserer Gemeinde Räume, wir brauchten ein bisschen Geld. Dann habe ich den Bürgermeister kennengelernt, bin zu den Fraktionen gegangen und hatte dann plötzlich einen politischen Zugang oder Politikzugang über den Pfad Jugendleiter. Und das hat mir sehr viel mehr gegeben oder hat mich sehr viel stärker engagiert und interessiert als in der Partei selber. Aber ich hatte natürlich engsten Kontakt und war dann auch froh, dass wir große Unterstützung erfuhren. Außerdem in dem Ort, in dem ich war, in Sandershausen, ich kann mich nicht genau erinnern, aber die Größenordnung mag wohl so gewesen sein, dass die SPD 60-70% der Stimmenanteile im Gemeinderat hatte. Also da war dann auch klar, an wen ich mich wende. Ich wendete mich an alle, das ist klar. Aber wer letztendlich die Unterstützung durchsetzen konnte, war die SPD. Und das hat natürlich auch eine gewisse Nähe geschafft.
In Heidelberg bist du dann auch kommunalpolitisch aktiv geworden, warst dann 12 Jahre im Gemeinderat, hast sogar mal als Bürgermeister kandidiert, habe ich gesehen. Wann kam der Entschluss, dass du gesagt hast, ich will jetzt erst nach Bonn, dann ja später nach Berlin, ich kandidiere jetzt für den Bundestag?
Ja, das war eigentlich, man kann fast sagen, eher ein Zufall, weil mein Vorgänger, der Professor Dr. Hartmut Zöll, war Historiker, der war 1980 im Bundestag gekommen. In den 80er Jahren war ich Kreisvorsitzender geworden und der Hartmut Zöll hatte dann 1994 nicht mehr kandidiert. Und da war so die Frage, wer könnte das eigentlich machen? Und da gab es ein paar Kandidaten und auch ein paar, die mir gar nicht gefielen. Und dann dachte ich, also bevor die jetzt kandidieren oder womöglich sogar gewinnen, kandidiere ich und gewinne selber. Und dann habe ich 94 auch kandidiert, das erste Mal. Und wir haben einen sehr innovativen, sehr modernen Wahlkampf gemacht. Und ich bin dann unterlegen mit 1% gegenüber dem CDU-Kandidaten. Allerdings hat das die CDU arg erschrocken, weil die hatten irgendwie damit gerechnet, dass sie vielleicht 5-10% vorne liegen, aber das war dann auf 1% geschrumpft und das hat mich dann natürlich besonders motiviert, nochmal zu kandidieren.
Ja, und 4 Jahre später hat es ja dann geklappt. Du hast den Wahlkreis direkt gewonnen. Das war ja eh so ein bisschen die absolute Hochstimmung, 98, der Wahlsieg, Rot-Grün hat gewonnen. Wie hast du das dann erlebt?
Also gut, diese Begeisterungsphase, offen gestanden hat mich die daran erinnert, wie es 1972 war. Weil 1972 war eine ähnliche Euphorie, eine große Begeisterung auch für die Brandtsche Ostpolitik und überhaupt für die Art von Willy Brandt, Politik zu machen. Wobei mir oft auffällt, tatsächlich die Art und die Ausstrahlung, die jemand hat, ist viel wichtiger als das, was man sagt oder möglicherweise nicht sagt, sondern wenn die Leute Vertrauen in eine Person haben, dann ist auch das Verständnis für die Politik sehr viel leichter herzustellen, als wenn man kein Vertrauen hat. Also das war 1998 ein sehr intensiver Wahlkampf, der einerseits mit der Begeisterungsfähigkeit von Schröder zusammenhing und andererseits aber auch mit dem Verdruss über Kohl. Also das ist so eine kombinierte, für mich so ein kombiniertes Gefühl gewesen, weil eben Kohl doch auch über lange Zeit eine gewisse Bräsigkeit entwickelt hatte und man nicht das Gefühl hatte, er könnte irgendwie die Zukunft Deutschlands darstellen. Im Rückblick hat man ihm natürlich so sein Verhalten in der Vereinigungsfrage gedankt, aber gelegentlich wird das auch überhöht. Also in meiner Hinsicht sind die vorbereitenden Arbeiten von Willy Brandt und Egon Bahr da eigentlich sehr viel tiefer gehend. Also den Anlass hat Kohl ordentlich gemanagt, aber Hintergrund und Ursache liegen woanders.
Im Kopf geblieben ist ja dann letztlich auch dieses berühmte Zitat von Willy Brandt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.
Genau, ja, ich glaube, das ist so eine kompakte Formulierung. Eine bessere kann man sich gar nicht wünschen, das finde ich auch, ja.
Damit verbunden war ja der von mir eben angesprochene Wechsel von Bonn nach Berlin. Du hast dann noch ein Jahr in Bonn miterlebt. Was waren für dich dann die entscheidenden Unterschiede, auch zu sehen, wie die Berliner Republik sich verändert hat und politisch getagt hat?
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nur sozusagen erzähle, was jeder im Klischee noch im Kopf hat, aber es ist tatsächlich meine Wahrnehmung, dass Bonn insgesamt ruhiger war. Es war beschaulicher als Städtchen, sag ich mal, im Verhältnis zu Berlin. Aber auch was so die politische Auseinandersetzung angeht, hatte ich das Gefühl, dass es in einer gewissen Weise ruhiger war und auch konzentrierter. Der Mediendruck war nicht so hoch. Und in Berlin ist eine völlig andere Dynamik, sehr viel größere Hektik, eine sehr viel größere Medienpräsenz. Nun kreuzte sich das auch damit, dass natürlich das Internet, was ja Anfang der 90er Jahre sich erst ganz allmählich entwickelt hat, dann Ende der 90er Jahre doch schon eine größere Bedeutung hatte. Also es gab so neue Medienkanäle. Also insofern waren die Anforderungen im Tagesverlauf sehr viel höher. Vielleicht abstrakt gesprochen die Erlebnisdichte, die jetzt nicht im Dialog mit den Bürgern unmittelbar entstand, sondern durch die Abläufe war sehr viel höher. Das wäre für mich so der entscheidende Unterschied eigentlich in der persönlichen Wahrnehmung.
Du hast ja dann in Berlin sehr schnell einen Namen gemacht als einer der versiertesten Finanzpolitiker in der SPD-Fraktion. Dann auch verbunden eben mit deinem SPD-Dings, mit dem Zollstock, mit dem du ja sehr viel erklärt hast, dann auch in Plenardebatten, aber auch innerhalb der Fraktion, schätze ich mal. Wieso war das entscheidende Thema für dich, dass du gesagt hast, da müssen wir anknüpfen?
Also ein kleines bisschen hängt ja sowas auch von Zufällen ab. Und als ich in der SPD-Stadtratsfraktion war in Heidelberg, da ging es irgendwie bei der ersten Sitzung ein bisschen um Aufgabenverteilung. Und dann sagte irgendwie damalige Fraktionskollegin Antje Kamp, ah, du bist Mathematiker, du machst das mit den Steuern. Das war so ein bisschen der Hinweis, dass das ein Arbeitsfeld war, um das sich damals niemand kümmerte. Und dann habe ich mich um Steuern gekümmert, was in der Kommune ja wesentlich die Gewerbesteuer war damals. Gewerbekapitalsteuer gab es noch und Gewerbesteuer. Und damit war ich natürlich auch befasst dann mit den Haushaltsfragen, mit den kommunalen Haushaltsfragen. Und das war so der Ausgangspunkt. Und in Berlin habe ich mich auch gleich für den Finanzausschuss interessiert, auch weil ich den Eindruck hatte, dass wir ganz viel über Steuern reden, dass aber so der innere Zusammenhang von Steuern mit dem Begriff Gerechtigkeit vielen Leuten nicht so transparent ist, was ich auch verstehe. Wenn ich einen anderen Beruf habe, kümmere ich mich auch nicht um Steuern. Also dann kümmere ich mich um meinen Beruf. Aber trotzdem interessiert es ja viele Leute, die nicht die Zeit haben, das genauer zu lernen. Und da hatte ich mir so vorgenommen, das zu behandeln. Und wenn es geht, auch so, dass man es möglichst vielen Leuten vermitteln kann. Und deshalb war ich ja fast jeden Abend dann, wenn ich sonst frei hatte, natürlich unterwegs und habe zur Steuerpolitik vorgetragen. Und das begann eigentlich immer so, dass ich ein Flipchart aufgebaut habe, Ganz am Anfang habe ich auch PowerPoint probiert, aber das ging mir zu schnell. Ich hatte auch das Gefühl, vielen Zuschauern, Zuhörern ging es zu schnell. Und am Flipchart kann ich das in Ruhe entwickeln, kann ein Bild malen, dazu erklären, Zahlen aufschreiben. Und das hatte eine Geschwindigkeit, in der ich gut vortragen konnte, aber ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gut zuhören konnten. Also, und irgendwann habe ich gemerkt, dass es schön ist, wenn man das plastisch unterstützt, weil, ja gut, Prozent rechnen kann irgendwie jeder, aber trotzdem sind Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsfragen oft mit Zahlen viel zu abstrakt. Aber wenn ich das mit einer Länge darstelle, vielleicht hätte ich auch Gewicht nehmen können, aber Zollstock ist eben besonders schön plastisch, wenn ich dann 1 Zentimeter gegen 200 Zentimeter vergleiche, dann sieht jeder, also das sind ja, ist ja ein schreckliches Verhältnis. Wie wollen denn die beiden, der eine hat 2 Meter in der Hand, der andere 1 Zentimeter, wie wollen die denn miteinander reden? Also da merkt jeder sofort, da klemmt es im Kopf und das kann man
genau, mit dem Zollstock. Genau, da kommt mir direkt im Kopf wieder deine Rede vom letzten Bundesparteitag, als du das sehr schön dargestellt hast mit dem Bürgergeldempfänger auf der einen Seite und dem Friedrich Merz, der 1 Million im Jahr bekommt, auf der anderen Seite.
Genau, und das ist dann in einer Weise plastisch. Und da habe ich gemerkt, dass das sehr gut funktioniert und funktioniert im Sinne von, dass den Leuten auch ein Bild im Kopf bleibt, warum sagen wir, etwas ist ungerecht, und das kann man damit sehr schön darstellen.
Jetzt gab es in der Zeit, in der du im Bundestag warst, gleich 4 sozialdemokratische Finanzminister. Wärst du eigentlich auch gerne mal Finanzminister geworden?
Also diese Art von Karriereplanung habe ich eigentlich nie gemacht. Das kommt von zu Hause. Mein Vater war Rektor an der Schule und ich war an der Volksschule 9 Jahre. Und es gab durchaus Lehrer, die das verwundert zur Kenntnis genommen haben, dass der Sohn des Rektors an der Volksschule blieb. Und mein Vater hat immer gesagt, du wirst mal weißt, Meister, aus dir wird was, mach dir keine Sorgen. Und außerdem die Karriere in die Höhe ist immer gefährlich, weil da fällt man wieder runter. Die Karriere in die Breite, die ist richtig gut. Und deshalb habe ich mich auch schon daran gehalten und habe versucht, die Themen, die ich bearbeite, dann doch auch in der Breite wahrzunehmen, die Nachbarthemen aufzunehmen, weil die meisten Themen sind ja so verknüpft mit anderen, dass wenn man sich nur isoliert auf sein Einzelthema konzentriert, versteht man relativ wenig. Und deshalb war das nie der Ehrgeiz. Wenn es sich ergeben hätte, hätte ich es gemacht. Es gab mal so die Phase, da gab es einen Wechsel bei den parlamentarischen Staatssekretären. Da habe ich gesagt, also wenn es sich ergibt, ich würde das machen, aber es gibt keinen Druck. Und dann ging das aber nicht, weil das musste geschlechterspezifisch eine Frau sein. Und das ist dann die Sarah Reklewski geworden. Wunderbar, bin ich sehr mit zufrieden. Gute Kollegin, also das war alles sehr harmonisch. Und deshalb habe ich mir diese Art Karrieredruck nie gemacht und bin deshalb auch sehr glücklich durch den Bundestag gekommen.
Ich bin jetzt inzwischen auch schon Mitte 30 und kann mich noch erinnern, als ich Kind war, da wurde noch in Flugzeugen geraucht, in Bussen geraucht, in Bahnen geraucht. Und heute ist es nicht mehr der Fall. Und damit hast du, kann man so sagen, eigentlich auch mitentscheidend mit zu tun gehabt. Wie kam das eigentlich?
Ja, das stimmt. Obwohl, es ist kein wirkliches Verdienst, sondern das eigentliche Verdienst kommt dem Deutschen Krebsforschungszentrum zu in Heidelberg. Die hatten nämlich alle Abgeordneten eingeladen, um ihnen zu erklären, was Passivrauchen bedeutet. Die hatten eine Studie dazu gemacht. Und da habe ich dann gelernt, dass nicht nur 120.000 Leute durch Rauchen im Jahr sterben, sondern auch 3.000 bis 4.000 Leute, die nie geraucht haben, weil sie mit Rauchern zusammen waren oder im Auto gemeinsam. Jedenfalls die aufgrund der Raucherbelastung sterben. Und da habe ich dann gedacht, da muss man doch was tun. Und dann haben wir in Berlin versucht zu überlegen, welchen Weg man geht. Und da war klar, man braucht eigentlich eine Verfassungsänderung. Und dann ist das natürlich für einen Abgeordneten, der kein Jurist ist, gar nicht so leicht, so ein Gesetz zu schreiben. Aber das DKFZ, Deutsche Krebsforschungszentrum, hatte auch Kontakte zu Verfassungsrechtlern. Und dann haben wir sozusagen gestützt auf dessen Beratung einen Gesetzesvorschlag gemacht. Und dann ist passiert, was regelmäßig passiert, dass nämlich ein Minister das ganz schlecht findet, vielleicht auch, weil er eine gewisse Nähe zur Tabakindustrie hat. Und dann hieß es, nein, Rauchverbote sind Ländersache Und deshalb ist der Bund gar nicht zuständig. Und dann hatte ich mit meinem schönen Gesetz natürlich ein Problem, weil es kam gar nicht ins Kabinett. Weil der zuständige Minister, damals war das Schäuble, gesagt hat, nee, machen wir nicht, ist Ländersache. Und die Ulla Schmidt war damals natürlich auch beteiligt, aber die konnte das dann auch nicht durchsetzen. Und dann haben wir über Nacht dieses Gesetz umgeschrieben und haben daraus ein Bundesgesetz gemacht, nur bezogen auf die Bundesliegenschaften. Und dann konnte natürlich niemand mehr was sagen, weil für die Bundesliegenschaften waren wir natürlich zuständig. Und da war klar, das könnte funktionieren. Dann gab es noch so eine kleine Hürde, weil ich musste ja das dann auch in den Bundestag bringen. Und deshalb haben wir etwas gemacht, was im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist, einen sogenannten Gruppenantrag zu stellen. Das heißt, wir haben den Gesetzentwurf an alle Fraktionen geschickt und sofort hatten wir über 100 Zustimmungen aus allen Fraktionen und auch einige von der CDU. Aber dann plötzlich gab es keine Unterschrift mehr von CDU-Kollegen, weil offensichtlich der Volker Kauder, der damalige Fraktionsvorsitzende, den Prozess in der CDU gestoppt hat und gesagt hat, das machen wir keinesfalls. Parallel dazu wurde ich zum Peter Struck gebeten, aber kann auch sagen zitiert. Das war ja damals auch ein strenges Regiment, aber jedenfalls, ich bin dann zum Peter Struck, sagt er, ich lasse mir doch von dir das Rauchen nicht verbieten in meinem eigenen Büro. Das war dann die Debatte. Und dann hatte ich halt großes Glück, weil er sagt dann, du bekommst das ja auch gar nicht so ohne weiteres in den Prozess, sage ich doch, Peter, ich habe schon eine Drucksachennummer. Und da war klar, wer keine Drucksachennummer hat, der kriegt auch kein Gesetz. Wer eine Drucksachennummer hat, der ist im Prozess schon weiter. Und dann ging es ja dann auch irgendwann in ein Gesetzgebungsverfahren. Und dann muss man sagen, hat der Peter Struck, was sehr, fand ich, sehr Starkes gemacht. Der ist nämlich im Bundestag gekommen und sagt, guck, ich bin nicht dafür, aber ich stimme dafür. Das ist Solidarität in der Fraktion und so muss man sich verhalten, damit man regierungsfähig bleibt. Also das war eine starke Demonstration. Also insofern bin ich auch stolz. Wir haben ja dann auch ein Buch dazu geschrieben, um deutlich zu machen, was eigentlich dahinter steckt. Und man muss sagen, es ist ja wirklich sehr schlimm, dass im Grunde wir eine ganze Industrie betreiben, um Leute dadurch zu schädigen. Also Produkte, die bei korrektem Verbrauch die Leute krank machen, da muss man schon überlegen, ob das wirklich was Gutes ist. Und deshalb bin ich froh, dass in letzter Zeit ja die Anzahl der Raucher zurückgegangen ist, obwohl ich nie dafür war, das Rauchen zu verbieten, weil ich selbst Raucher war und weiß, wenn man aufmerksam gemacht wird, du sollst nicht rauchen, ja, dann ist sofort der Reflex da, das möchte ich selber entscheiden. Also außerdem, es ist eine Sucht, da kann ich gar nicht so ohne weiteres nachgeben. Also es ist viel klüger, es nicht zu verbieten, sondern es dort zu verbieten, wo andere geschädigt werden. Und das war auch der Ansatz. Überall, wo Leute hingehen wollen, in eine Gaststätte oder in eine Bibliothek oder in Fahrzeugen oder also in Zügen und so weiter, da soll es verboten sein, aber nicht rauchen grundsätzlich, weil jeder Raucher weiß, dass es schädlich ist. Und wenn es jemand selbst schaffen kann, dann ist es gut, wenn er aufhört. Und das ist jedem Raucher auch bekannt. Da braucht er mich nicht, um das zu wissen.
Und das Angenehme ist, wenn man heute nach Hause kommt, stinkt man im Idealfall nicht mehr so nach Rauch.
Das stimmt. Ich habe nach einer anfänglichen schwierigen Phase mit ganz schwierigen auch Hassbotschaften in Briefen habe ich dann auch später doch sehr viel positive Zuschriften, auch von Rauchern, die gesagt haben, also ich rauche zwar immer noch, aber weniger, und aber dass ich in Gaststätten nicht mehr im Qualm sitze, das gefällt mir selber sehr gut und rauszugehen ist kein Problem.
Also du hast sehr viel erreicht im Bundestag, hast dann aber im April 2020 nach 22 Jahren angekündigt, im kommenden Jahr ist Schluss, du trittst 2021 nicht mehr an. Was waren die entscheidenden Gründe dafür?
Ach, die entscheidenden Gründe war eigentlich, dass ich gedacht habe, ich müsste nochmal eine neue Lebenslage schaffen. Und die 22 Wochen, die man in Berlin ist, die nehmen doch sehr viel Zeit, auch für alle anderen Möglichkeiten etwas zu tun. Und ich war ja damals der Vorsitzende von 60 Plus in der SPD, also von der Arbeitsgemeinschaft 60 Plus. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass ich dort eigentlich zu wenig mache. Weil, ja, wer sein Bundestagsmandat ordentlich ausfüllt, kann eigentlich nebenher nichts mehr machen. Ne? Also wer seine Post beantwortet, das ist ein Grundsatz von mir, keine Mail ohne Antwort, kein Brief ohne Antwort. Wer sozusagen die Termine strikt einhält, die sich auch über die gesamte Tagesordnung im Bundestag ergeben, hat sehr wenig Zeit für andere Dinge. Und ich wollte gern dieses Thema 60 plus Einsamkeit im Alter spielt da eine gewisse Rolle. Die große Schwester ist die Nichtsichtbarkeit im Alter. Nochmal weiterentwickeln. Und natürlich die Frage, wie ist das eigentlich in einer Gesellschaft, die sehr viel älter wird als früher? Funktionieren dann die Systeme noch? Was ist mit der Pflege? Wie funktioniert die Rente? Rente ist übrigens ein Thema der Jusos und nicht der Alten, weil bei den Rentnern ist die Rente sozusagen schon definiert und kann nichts mehr viel geändert werden. Aber bei den jungen Leuten, die ein System haben müssen, das zukunftsfest ist, darum wollte ich mich kümmern. Und das mache ich jetzt auch. Neben Steuern, in denen es immer darum geht, was sind eigentlich gerechte Steuern, interessiert auch viele Leute. Warum ist die Mehrwertsteuer total ungerecht, die Einkommenssteuer aber gerecht zum Beispiel? Immer dann, wenn sie bezahlt wird, wie das System vorsieht. Also solche Fragen sind wichtig, aber auch die großen Fragen, was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, die älter wird? Übrigens, älter werden ist keine Sache von der Leute über 60. Auch jemand mit 20 wird älter. Und deshalb habe ich so eine Überschrift, die heißt Alter hat Zukunft oder Alter schafft Zukunft. Und das hat auch viel damit zu tun, ich mache es am Beispiel, eine Mutter, die für einen Krippenplatz, wir sagen ja, kämpft. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Sie engagiert sich jedenfalls für einen Krippenplatz, schreibt Briefe, geht zum Bürgermeister, geht zur Sozialbürgermeisterin, kümmert sich intensiv. Bis die den Krippenplatz erreicht hat, ist ihr Kind im Kindergarten. Also das heißt, wenn sie einen Krippenplatz erreicht hat, erfolgreich war, hilft das der Mutter, die danach gewissermaßen ein Kind in den Krippenplatz. Und so ist es, wenn sie dann für einen Kindergartenplatz kämpft, bis der soweit ist, ist Kind in der Schule. Also wir wissen, was immer wir tun, ist sehr viel stärker für die nachfolgende Generation, also jetzt nicht ganze Generation, 25 Jahre, aber in nachfolgende Leute, die die gleiche Lebenslage haben. Und deshalb sage ich, Alter schafft Zukunft. Und das ist bei uns genauso, wenn Leute, sagen wir mal, über 65 oder so sich engagieren, ist es im Regelfall, im Erfolgsfall, ist es immer für die Enkel gut und nicht für die eigene Generation. Also, und das ist so ein bisschen mein Thema, weil ich glaube, dass das eben eine menschliche Kategorie erschließt, in der man im politischen Alltagsgeschäft, wo man sich auf Gesetzgebung, auf Paragraphen, auf Streit mit Lobbyisten, auf Streit, konstruktiven Streit natürlich immer, mit anderen Fraktionen sozusagen sich kümmert, da bleiben für viele Dinge dieser Art, die vielleicht auch so in Richtung ethisch-moralische Kategorien, philosophische Kategorien gehen, wenig Zeit. Und das glaube ich gut, dass man sich zurücklehnt und über diese Dinge nochmal nachdenkt. Und gerade mit Blick auf viele Aggressionen, die sofort heute aufkommen, man fragt gar nicht mehr, was hast du gemeint, wie war das gedacht, was wolltest du, sondern man nimmt irgendein Fragment, ein Bruchstück eines Gedankens und regt sich schon mal auf. Und
dann geht so reflexhaft drauf.
Genau.
Ich wollte gerne nochmal einhaken und zwar, es gibt ja viele. Also du hast eben schon angesprochen, du bist seit 2017 Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 60+ in der SPD. Und es gibt viele, die scheiden aus dem Parlament aus, nehmen sich dann mehr Zeit für Privates oder werden gut bezahlte Vortragsreisende. Bei dir ist es anders. Du bist weiterhin bundesweit aktiv, hast neulich auch erzählt, dass du jetzt im Zusammenhang mit den Landtagswahlen in Ostdeutschland unterwegs sein wirst. Warum ist dir das so wichtig, auch weiterhin nach 58 Jahren Mitgliedschaft in der SPD so aktiv zu sein und ja, deinen Beitrag zu leisten?
Weil ich glaube, dass die Idee, die wir in der SPD haben, der Gesellschaft am meisten weiterhilft. Und wenn es der Gesellschaft hilft, hilft es mir auch. Also da ist ja immer ein kleines bisschen Egoismus dabei. Und ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft stabilisieren auf dem doch sehr guten Niveau, das wir gegenwärtig haben, dann ist es sehr gut. Wobei ich auch immer aufpasse, dass wenn ich jetzt sage, uns geht es doch ganz gut, dass das eine große Tücke in sich enthält, weil meine Lieblingsfrage ist ja zu fragen, wer ist der größte Lügner im Land? Und der größte Lügner im Land ist der Durchschnitt. Weil im Durchschnitt geht es uns ganz gut, das heißt aber, vielen geht es viel schlechter als im Durchschnitt und einigen geht es sehr viel besser. Und deshalb achte ich immer darauf, dass, wenn wir über den Durchschnitt reden, dass wir dann auf die schauen, denen es schlechter geht und um die kümmern wir uns natürlich zuerst. Und das ist ja die Idee der SPD, sich um immer anzuschauen, wem geht es schlechter, um den kümmern wir uns. Ne? Wenn wir einen Kranken und Gesunden haben, kümmern wir uns um den Kranken. Haben wir einen Reichen, der ungerecht behandelt wird, kümmern wir uns um den Reichen. Also das hat jetzt nichts automatisch gegen oder für Arm und Reich zu tun, sondern es sind einfach Kategorien, von Gerechtigkeit, die mir sehr wichtig sind. Und da ich das jetzt schon 50 Jahre mache, habe ich mir auch vorgenommen, das noch weiter zu machen, weil mir einfach diese Werte, die, für die die SPD steht, so wichtig sind. Deshalb übrigens verstehe ich auch viele Leute nicht, muss ich sagen, die aus der SPD austreten, weil ich bin wegen einer Idee eingetreten und bloß, weil es vielleicht ein paar blöde Leute in der SPD gibt, also die gibt es nicht, aber mal könnte ja jemand ein paar kennen, trete ich nicht aus, weil ich vertrete ja die Idee weiterhin. Und das mache ich auch, wenn ein paar Leute da sind, die ich vielleicht nicht mag. Also das, und die Frage wäre ja dann noch, wo gehe ich denn dann hin? Und da kommt auch der Zollstock manchmal ins Spiel. Viele sind sehr erschrocken, wenn ich dann mit meinem Zollstock sage, mal angenommen, ich würde beim Zollstock in einer Größenordnung von 1 bis 2 Zentimetern die Mitgliedschaft in der Partei sehen, wie viele Leute sind dann eigentlich in ganz Deutschland? Oder umgekehrt, wenn ganz Deutschland 2 Meter sind, wie viele Leute sind dann nicht in Parteien? Wir wissen, wovon wir reden, weniger als 2% sind in Parteien. Das heißt, 98% sind nicht in Parteien, urteilen aber über Parteien, wissen aber gar nicht, wie schwer das in Parteien ist, sich durchzusetzen und sehen immer von außen auf die Parteien. Und diese 98% haben sich darauf spezialisiert, die anderen 2 zu kritisieren. Und ich sage, komm in unsere Partei, wenn wir mal 30% der Bevölkerung sind, dann haben wir eine ganz andere Debatte in der Partei. Wir haben sozusagen eine viel breitere Debatte. Und möglicherweise relativiert sich dann auch das, was du so kritisch siehst, weil jeder sieht ja nur seine Position. Aber wenn ich in der Partei bin, muss ich meinen Nachbarn fragen, dann noch einen. Und bis ich eine Mehrheit für einen Antrag habe, ist meine Idee schon eine andere. Weil die Debatte uns einfach nach vorne bringt. Und das ist halt eine Sache, die ich jetzt auch betreibe und auch auf den Infoständen stimmt. Und ich bin auch sehr stark unterwegs und versuche auch mit Leuten zu reden, die das erstmal nicht wollen. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, mit euch rede ich gar nicht mehr. Und da merken die aber, dass es sich vielleicht doch lohnt. Wobei häufig, anders als jetzt vielleicht in unserem Gespräch, es auch genügt schon, erstmal zuzuhören. Weil viele Leute haben das Gefühl, dass, und das ging mir auch manchmal so, wenn man im politischen sozusagen Alltagsgeschäft ist, sagt man in Anführungsstriche, dass man dann oft den Eindruck erweckt, man hätte keine Zeit. Man wäre gar nicht interessiert. Man hört jetzt nur schnell zu und hechtet dann schon zum nächsten Termin. Ne? Also wobei der Dialog auf dem Marktplatz oft darin besteht, zuzuhören. Ganz häufig muss ich 10 Minuten zuhören und nur gelegentlich sagen ja oder mal eine kleine Zwischenfrage stellen, aber damit die Leute auch merken, es ist jemand an ihrem Thema, an ihrer Lebenslage interessiert. Und dann kommt man in einen anderen Dialog.
Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn man jetzt deinen Zollstock nimmt, dann könnte man in 2 Jahren da auf die 60 schauen. Weil dann bist du seit 60 Jahren in der SPD. In diesen 2 Jahren wird noch sehr viel anstehen. Jetzt die Landtagswahl, die Europawahl, nächstes Jahr die Bundestagswahl. Was würdest du dir wünschen, wenn du in 2 Jahren auf diesen Zollstock, auf die 60 schaust? Was sollte bis dahin geschafft sein, beziehungsweise wo sollte die SPD dann noch stehen?
Naja, ich würde mir für die Bundestagswahl wünschen, dass die Leute verstehen, warum unser Beitrag in der Regierung so extrem wichtig ist, was man daran erkennt, wie wurden eigentlich die großen Themen. Wir haben eine Finanzkrise gehabt, ist exzellent gemeistert worden. Wir haben eine Corona-Krise, ist kaum ein Land in der Welt so gut durchgekommen wie wir. Die Inflation, ja, die spüren wir jetzt, aber der Wohlstand in unserem Land im Wesentlichen, wie gesagt, modulo der Armut, an die wir denken, aber ist erhalten geblieben und letztendlich auch der Krieg in der Ukraine, wie der gemanagt wurde, da gibt es ja auch Leute, die sagen, der Olaf Scholz hat so gezögert. Ich sage also, wenn jemand nachdenklich ist und nachdenkt, ist das kein Zögern, sondern Denken. Das ist der wesentliche Punkt. Und mir ist es 100-mal lieber, jemand denkt, bevor er was tut, als dass er jeden Tag eine neue Idee hat und so hektisch durch die politische Landschaft läuft, wie viele, die jeden Tag eine neue Idee haben, jeden Tag ein neues Manifest. Nein, finde ich sehr gut, wie das die Regierung macht. Und den Wert dieser Arbeit zu transportieren, das ist mir sehr wichtig, in der Hoffnung, dass Leute dann auch wissen, diesen Wert der Arbeit zu schätzen. Und das wäre mir, das geht dann einher auch mit den Landtagswahlen, weil das, was wir an positiven Zukunftsplänen haben, da lohnt sich jede Arbeit, die ich betreibe. Und wenn davon ein paar Prozent in der Bevölkerung ankommen, dann wäre ich stolz drauf.
Sehr schön. Dann sage ich herzlichen Dank, Jutta Binding, dass du heute unser Gast warst.
Ja, sehr gern. Vielen Dank, Jonas.
Das war SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.